Herzlich willkommen zu dieser Solo-Podcast-Folge, bei deren Vorbereitung ich mich eben so dermaßen aufgeregt habe, dass ich tatsächlich erstmal richtig schön Nasenbluten hatte und bestimmt 5 bis 10 Minuten über dem Waschbecken hing, um die Blutung zu stillen. Grundsätzlich bin ich ja der Meinung, dass ich als, ich sag mal, Energiewirtschaftsexperte mich auch nur dazu äußern sollte oder vielleicht noch ein bisschen zu Landwirtschaft, weil ich da groß geworden bin und sowas in die Richtung. Aber wir haben, bin ich der Meinung, gerade eine Situation im Bereich der Außen- und Friedenspolitik, würde ich es gerne nennen, aber im Augenblick sieht es anders aus, was mich tatsächlich beunruhigt. Und beim Thema Krieg und Frieden, wenn es darum geht, dass die Wehrpflicht jetzt wieder eingeführt wird oder zumindest die verpflichtende Musterung und all sowas, dass Aufstockung geplant ist, dann bin ich der Meinung, dass es die Pflicht von uns allen ist, tatsächlich uns dazu zu äußern und auch ein Stück weit die Komfortzone zu verlassen und vielleicht auch mal, ich sag mal, das Innere herauszukehren. Ich meine, das ist jetzt gerade bei meiner Nase so passiert, dass das ganze Blut herauskommt, ist ein anderes Thema. Aber ich bin schon der Meinung, dass es wichtig ist, dazu eine Meinung zu entwickeln, eine Haltung zu haben. Und es ist, glaube ich, schwierig genug, sich da zielführend zu informieren und richtige, passende Informationen zu finden. Ich muss auch zugeben, ich lebe ja selber total medienscheu. Das heißt, ich habe, mein Handy ist in der Regel aus, also das ist immer lautlos. Mich kann man auch sehr schlecht anrufen. Ich habe da keine Push-Nachrichten. Ich habe hier keine Newsletter, wo ich da informiert werde, was da in der Welt passiert, weil ich persönlich glaube, dass für mein Lebensglück es völlig unerheblich ist, dass irgendwo auf der Welt jemand anderes gerade von jemand anderem getötet wird. Das passiert sowieso. Und ich glaube, wenn ich mir das auch noch angucke, dass mein Leben dadurch nicht besser wird, als wenn ich einfach aus dem Fenster gucke oder durch den Garten gehe oder irgendwo spazieren gehe mit meinem Sohn oder sonst was. Das, glaube ich, tut mir besser. Deswegen lebe ich grundsätzlich medienfern. Deswegen hat es bei mir auch relativ lang gedauert, dass die Themen bei mir angekommen sind. Ich habe die Woche am Mittwoch einen Workshop gehabt und auf dem Hinweg nach Brunsbüttel habe ich gemerkt, okay, Mensch, die Benzin- und vor allem die Dieselpreise sind ganz schön hoch. Die waren über 2 Euro. Da habe ich dann schon beim Workshop mitbekommen, Mensch, muss ich mal wieder informieren, da ist tatsächlich irgendwie so ein Krieg unterwegs und bin dann auch tatsächlich heute erst dazu gekommen, mal reinzuschauen, wie angespannt die Lage ist, was alles passiert, dass tatsächlich Ayatollah Khamenei nicht mehr lebt. Dass, über den kann man jetzt auch denken, was man will. Also ich glaube tatsächlich, dass in unseren Medien das sicherlich kein Gutmensch ist, der da unterwegs gewesen ist. Ich kann es nicht fassen. Ich habe nie persönlich mit ihm gesprochen. Er hat da sicherlich in den letzten 30 Jahren nicht alles nur perfekt gemacht. So weit würde ich auf jeden Fall gehen. Trotzdem, ich persönlich habe zwei Menschen aus dem Iran, die ich persönlich kenne. Mit dem einen habe ich sehr lange Tennis gespielt, ist ein guter Freund gewesen. Wir haben es lange nicht gesehen. Das andere ist eine Studentin, die ich auch total nett und sympathisch und angenehm im Umgang fand. Deswegen, das ist ja eh bei allen Kriegen, dass in der Regel ja die Menschen jetzt nicht alle miteinander total verhasst sind, sondern diejenigen, die da am Ende für sterben, sicherlich gar nichts dafür können. Und tatsächlich auch diese Straße von Hormuz gesperrt ist, diese Information finde ich deswegen für mich so spannend. Ich erzähle davon gefühlt seit 10 Jahren immer in der Energiewirtschaftsvorlesung, dass das ja immer großes Risiko ist, wenn das passiert, dass halt da so und so viel Prozent der Rohölmengen durchgehen müssen oder sowas. Das ist jetzt tatsächlich passiert, dass es gesperrt ist. Aber damit ist es ja nicht zu Ende. Es ist im Augenblick so viel, was da stattfindet, dass zum Beispiel auch, dass wir diese Wehrpflicht wieder einführen wollen. Auch das habe ich kurz mal recherchiert. Es gibt dazu jetzt schon Schulstreiks. Das heißt, die Kinder sind da unterwegs und sagen, okay, ist vielleicht nicht das Beste, dass man im Grunde Aggression mit Gegenaggression begegnet. Und Helmut Schmidt, ich habe es mir rauskopiert, weil ich weiß, er hat noch was Besseres gesagt, aber er hat zum Beispiel gesagt, besser 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute zu schießen. Und Helmut Schmidt habe ich gerne zugehört. Und der hat für mich tatsächlich, er war ja selber Soldat im Zweiten Weltkrieg, er hat das ganze Drama miterlebt und hat gefühlt sich so sehr angestrengt, ich komme schon Gänsehaut, wenn ich das erzähle, sich so sehr angestrengt in seinem Leben, Krieg zu vermeiden und das auch nicht irgendwie als, ach, ich sag mal, Notfalloption immer mitzudenken, dass wir im Zweifel halt angreifen und fertig. Das ist einfach nicht für ihn vorstellbar gewesen, sondern er hat im Grunde alles andere immer erst gemacht und im Zweifel, ja, na gut, die Situation hatten wir natürlich in seiner Zeit als Bundeskanzler nicht, hätte er womöglich Ja, ich will es gleich zu Ende führen. Also, aber ich meine, so wie Helmut Schmidt ist jemand, der gesagt hat, okay, Krieg ist keine Option, Punkt. Ich höre auch Stimmen, die tatsächlich auch so etwas Ähnliches über den amtierenden US-Präsidenten sagen, über Donald Trump, wo auch in unseren Medien natürlich das wieder sehr heterogen dargestellt wird. Ich glaube, in seiner ersten Amtszeit war einer der wenigen US-Präsidenten, der es geschafft hat, mal keinen Krieg neu anzufangen und tatsächlich die Anzahl der amerikanischen Soldaten zu reduzieren, die im Ausland irgendwo stationiert sind, zumindest die Zahlen, die ich gelesen habe. Und ich bin da sicherlich nicht der Vollexperte. Aber worauf ich zurückkommen will, ich finde es tatsächlich schon frappierend, dass die Schülerinnen und Schüler sagen, nee, das mit der womöglichen Einführung der Wehrpflicht ist keine gute Idee. Und ich kann mich auch daran erinnern, also ich persönlich, ich war ja gerne bei der Bundeswehr, aber ich war natürlich auch in einer Zeit bei der Bundeswehr, 2001, 2002, wo es friedlicher nicht hätte sein können. Natürlich gab es da das mit dem World Trade Center. Ja, okay, das ist richtig, dass das stattgefunden hat. Aber dennoch hatte ich nicht das Gefühl, dass da irgendwie eine groß angespannte Lage war. Und wenn ich jetzt heute überlege, dass mein Sohn, der jetzt 13 ist, da in, weiß ich nicht, 5 Jahren hin müsste, habe ich da schon ein anderes Gefühl heute. Und es ist nicht so, dass ich jetzt von Angst erfüllt bin oder irgendwie sowas, aber es ist gefühlt angespannter, als das halt vor 25 Jahren noch der Fall gewesen ist. Und dass sich da Eltern Gedanken machen, ist auch klar. Ich muss zugeben, ich habe es damals nicht verstanden. Also ich habe meine Mutter, glaube ich, in diesem Leben 3, 4 Mal weinen sehen. Einmal, als sie wirklich mit ihrer Hand in den laufenden Rasenmäher reingefasst hat und das wirklich also wehgetan haben muss, da hat sie geweint. Und eins der andere Male war bei meinem Gelöbnis, wo ich dachte, Mama, warum weinst du jetzt? Und sie hat tatsächlich gesagt, sie kann es nicht verstehen, dass wir als Land, nachdem wir ja 2 Weltkriege erlebt haben, wieder unsere Kinder, ich kriege die Formulierung nicht mehr zusammen, dafür großgezogen haben, dass sie dann im Krieg geopfert werden. Und das war für mich tatsächlich damals nicht so richtig verständlich. Wahrscheinlich als Kind ist man da nicht weit genug. Jetzt als Vater sehe ich die Lage schon ein Stück weit anders. Und das sind also Sachen, wo ich jetzt da reingegangen bin, wo ich wirklich kein Experte bin. Und wie gesagt, ich schon der Meinung bin, dass wenn ich auch kein Experte bin, wir uns damit beschäftigen dürfen, weil es natürlich auch mich als Professor angeht. Also wir diskutieren seit, ich glaube, 2 Jahren mittlerweile in der Hochschule, ob wir mehr in das Thema Wehrtechnik reingehen wollen. Es gibt da eine Vorlesung, die durchgeführt wird, die auch gut besucht ist. Und es gibt aber riesige Diskussionen, ob wir das machen wollen oder nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, ja, auf jeden Fall machen, auch aus der Politik tatsächlich, aus der Landespolitik, weil wir natürlich in Schleswig-Holstein Unternehmen haben, die im Bereich Rüstung aktiv sind und damit Arbeitsplätze schaffen und wir einen wirtschaftlichen Vorteil hätten. Aber dann gibt es mindestens genauso viele andere Stimmen, die sagen, nein, auf keinen Fall. Wir sind ein Standort für erneuerbare Energien, für Windenergie. Schleswig-Holstein macht das aus. Das sind doch die Friedensenergien. Ich kann mich erinnern, der Franz Alt im Podcast für mein Buch hat vor 5 Jahren schon gesagt, natürlich sind erneuerbare Energien Friedensenergien. Wenn sich jedes Land auf der Welt, jedes, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben, 200 plus minus, erneuerbar eigenständig versorgen würde, würde ein ganz großer Grund wegfallen, warum überhaupt Kriege geführt werden. Das heißt, das ist eigentlich total naheliegend, dass wir da was machen müssen. Bevor ich gleich zur deutschen Energiepolitik komme, wo im Augenblick ich auch erhebliche Zweifel habe, ob wir da auf dem richtigen Weg unterwegs sind, noch 2 Sachen zum Krieg. Wem hilft denn das überhaupt, dass Krieg geführt wird? Weil es gibt ja immer diesen Spruch, follow the money. Das heißt, wer verdient denn damit? Weil ich habe es eben schon gesagt, die Soldatinnen und Soldaten jetzt auch in der Ukraine, wo ja schon seit Jahren ein Krieg stattfindet, die sich da täglich womöglich gegenseitig totschießen, die sind sicherlich nicht der Hauptprofiteur vom Krieg, also zumindest in meiner Wahrnehmung nicht und in ihrer bin ich mir ziemlich sicher auch nicht. Es sind natürlich die Unternehmen, die damit Geld verdienen, dass Munition hergestellt wird, irgendwie Waffen, Kriegsmaterial hergestellt wird und natürlich auch die Unternehmen, die im Nachhinein wieder die Länder aufbauen, die dann wieder dahin gehen und also praktisch zweimal Geld verdienen, einmal beim Zerstören des Landes Geld verdienen und dann beim Wiederaufbau Geld verdienen. Und da denke ich mir immer, ah, ist das volkswirtschaftlich so sinnvoll? Also zum Beispiel mit der Ahrtal-Katastrophe, als da diese riesen Überflutung war und alles, das war ja rein ökonomisch auch ein Riesenerfolg, weil im Grunde ganz viel wieder aufgebaut werden durfte. Das heißt, das Bruttosozialprodukt ist gestiegen. Aber frag da mal irgendeinen, der da gelebt hat, wie erfolgreich das jetzt gewesen ist. Also ich kann das nur vom Hingucken beurteilen, aber ich befürchte, wenn mein Haus da weggeschirmt worden ist, all mein Hab und Gut weg ist, das ist mir völlig egal, dass da irgendeine Versicherung irgendwas zahlt und dann dort wieder aufgebaut wird. Also wahrscheinlich bin ich da auch zu, fehlt mir das Wort, also kann ich da nicht gut genug Sachen gehen lassen und dann wieder neu in Empfang nehmen oder sowas, sondern ich erhalte ja gern Sachen. Insofern ist das etwas, was mich schon treibt. Und ich habe es eben schon mit dem Wehrtechnik-Studiengang, oder Studiengang, so weit sind wir überhaupt nicht, also mit dem Wehrtechnik-Thema, so würde ich es formulieren, angesprochen. Das reibt mich auch auf, weil ich bin da hin und her gerissen, habe auch mit den Kollegen da schon drüber diskutiert. Ich verstehe die Argumente der Gegenseite und ich finde es grundsätzlich auch gut, vielleicht auch mal einen letzten Punkt dazu, dass man da ins Gespräch findet, weil vor dem Gespräch, vor meinem Gespräch mit meinem Kollegen, der die Veranstaltung da durchführt, hatte ich schon das Gefühl, dass ich mir so ein Scheiß, das braucht doch die Welt überhaupt nicht. Danach hatte ich ein etwas differenzierteres Bild und das wünsche ich mir auch bei vielen Themen und auch beim Thema Energiepolitik, wo ich jetzt gleich reingehe, dass wir da schon versuchen, da nicht in getrennten Lagern da immer unterwegs zu sein, sondern dass wir da versuchen zusammenzukommen, dass wir in den Dialog kommen und miteinander sprechen. Das heißt ja nicht, dass man danach dann, jetzt machen wir das Beispiel, sofort wieder Atomkraftwerke bauen muss, nur weil ich es vielleicht nicht perfekt finde oder da größere Bedenken habe und der andere es dann gut findet, ist es ja noch lange nicht. Aber man hat sich zumindest einigermaßen synchronisiert, versteht die andere Seite besser, die andere Seite versteht vielleicht auch die Argumente, die mich dazu, ich sag mal, haben den Entschluss fassen lassen, dass es vielleicht mit der Endlagerung schwierig ist, dass es vielleicht auch von den Stromgestehungskosten her ein bisschen teuer ist und all sowas. Und dafür, glaube ich, sollten wir schon miteinander sprechen und reden. So, das war im Grunde dieses Thema zum Krieg und das könnte man noch viel weiter ausführen. Ich wollte tatsächlich nur einmal das als Aufhänger nehmen, weil im Grunde führt es ja zur deutschen Energiepolitik. Und ich hatte, wie gesagt, am Mittwoch einen Workshop in Brunsbüttel mit einem Stadtwerk, was da aktiv ist auf der Ecke. Und da haben wir dann auch miteinander diskutiert. Wie erklären wir das eigentlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, also wirklich den Meistern, die dann wiederum ihren Gesellen das erklären müssen, was jetzt hier bei der Energiewendephase ist? Einerseits wollen wir CO2-Neutralität erreichen, wir wollen die Wärmewende, wir wollen die Energiewende, wir wollen alles voranbringen. Und dann hört man da aus Berlin andere Meldungen, die jetzt tatsächlich unfassbar verunsichern, weil es ja nicht so ist, dass da in eine Branche reingerufen wird, die total transformationsfreudig ist und die total innovationsgeil ist. Ich übertreibe es noch ein bisschen, sondern es ist ja schon eine Branche, die so Aspekte wie Daseinsvorsorge mitdenkt, die Verlässlichkeit hat und natürlich auch dadurch Menschen angezogen hat in den letzten Jahrzehnten, die dafür nachts um 3 aufstehen, wenn da irgendwo die Wasserleitung kaputt ist oder wenn da irgendwo ein Gasgeruch da ist, dann stehen die auf, wenn die Bereitschaft haben, gehen da hin und das erwarten die Bürgerinnen und Bürger auch von einem Stadtwerk, dass genau das gemacht wird. Und da ist es natürlich extrem schwierig, dass im Grunde nach einer Phase, wo jetzt totale Aufbruchsstimmung war, jeder hier seine kommunale Wärmeplanung gemacht hat, jeder gesagt hat, yes, jetzt machen wir aber hier Wärmewende und so richtig wie in Skandinavien, dass jetzt dann wieder kommt, ja, ich weiß gar nicht. Also das mit dem Gebäudeenergiegesetz, das müssen wir nochmal irgendwie neu denken. Jetzt nennen wir das Gebäudemodernisierungsgesetz, bauen da so eine Biotreppe ein. Das mit den 65% ist auch nicht mehr so unbedingt, also erneuerbaren Anteil. Im Grunde kann jetzt jeder machen, was er will, und am Ende sollen wir aber doch CO2-neutral sein. Und ich denke, okay, das ist schon herausfordernd. Natürlich war es kommunikativ nicht clever, wie das davor auch mit Robert Habeck gelaufen ist, dass er gesagt hat, und natürlich auch gewisse Zeitungen das bewusst dann aufgenommen haben. Jetzt kommt der Heizungshammer, Robert Habeck im Keller reißt die Heizung raus und sonst was. Das ist natürlich für selbstbestimmte Menschen, die dann irgendwann dann doch so einen Rest Freiheitsgedanken in sich spüren, etwas, was natürlich überhaupt nicht gut angekommen ist. Und ich selber merke es auch bei mir, wenn mir jetzt jemand was vorschreibt, was ich tun soll, dann finde ich es nicht gut, noch besser bei meiner Frau, wenn ich die frage, und wann gehst du das nächste Mal laufen oder sowas? Also sie ist ja Sportlehrerin, sie ist sportlich, also jetzt keine falschen Bilder oder sowas, aber tatsächlich so joggen gehen ist nicht ihr. Sie macht da andere, wie heißt das, kreativere Sachen, so rhythmische Sportgymnastik, Tanzen und all sowas. Aber wenn ich sie einmal frage, wann gehst du wieder laufen oder so, dann bin ich mir sicher, dass es diese Woche oder vielleicht sogar diesen Monat nichts wird, weil sie dann einfach auch sagt, nee, vielleicht wäre ich ja laufen gegangen, aber nicht nachdem ich hier so blöd drauf angesprochen werde. Und das ist halt das Gleiche beim Thema Heizungstausch, Dämmung und so weiter. Wenn man da das Gefühl hat, dass man das jetzt machen soll, dann ist es doof. Das haben ja tatsächlich die skandinavischen Länder, zumindest in meiner Wahrnehmung, cleverer gelöst, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir lösen es über den Marktpreis. Wir haben halt einfach so eine kleine CO2-Steuer da eingeführt. Dann werden die Menschen schon merken, wann es ihnen zu teuer wird mit Gas oder mit Öl oder so zu heizen. Und natürlich hatten die dann irgendwann auch Verbote, als es dann ganz zum Ende ging. Aber im Grunde bin ich mir unsicher, ob wir mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz erstmal überhaupt die Ziele erreichen und ob das auch so clever ist. Dann das mit der EEG-Novelle, dass jetzt kleinere PV-Anlagen nicht mehr gefördert werden, geschenkt. Also das finde ich tatsächlich jetzt nicht so mega dramatisch. Die meisten PV-Anlagen rechnen sich über den Eigenverbrauch, rechnen sich natürlich auch mittlerweile, wenn man halt ein Elektrofahrzeug hat, eine Wärmepumpe hat, dass man da größere Mengen selber verbrauchen kann. Das ist, glaube ich, okay. Ich selber kriege zwar noch so eine kleine Einspeisevergütung, aber ich muss zugeben, ob die jetzt kommt oder nicht, es ist jetzt nicht so, dass unser Haushaltsbudget daran zur Neige gehen würde. Dann dieses Dauerreizthema, wo ich auch denke, und das passt halt zu dem Kriegsthema davor, Ausbau dieser steuerbaren Gaskapazitäten, dass man irgendwelche Gaskraftwerke bauen will. Im Augenblick sind es, glaube ich, noch 10 Gigawatt, die da angedacht sind. Ich glaube, die letzten zwei zu den 12 sind mittlerweile Batteriespeicher. Aber auch da geht die Diskussion immer weiter. Und ich frage mich auch, wer hat denn am Ende noch Lust, die überhaupt zu betreiben? Weil ich glaube, die meisten Unternehmen sind ja gefühlt jetzt durch mit diesem Thema, dass man Großkraftwerke hat und die betreibt, sondern dass man eigentlich viel dezentraler anfängt zu gucken, wie man es kleinteiliger hinbekommt. Natürlich, die ÜNBs hätten wahrscheinlich wieder Bock, sie zu betreiben, weil die natürlich tendenziell eher in großen Strukturen immer noch denken. Ich erzähle immer die Geschichte, als ich es in Lehrte war, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre her, wo dann der Blockfahrer da seine, weiß nicht, 10, 15 Kraftwerke hatte, mit denen er da Regelenergie gemacht hat, die dann angerufen hat und das Thema durch war. Natürlich sind wir nicht mehr in der Zeit, aber auch da ist es so, die Menschen, die auch heute da noch arbeiten, die kennen diese alten Strukturen noch und die tun sich wahrscheinlich auch schwer, dass man da nicht mehr irgendwie 20 Kraftwerke hat, mit denen man da, ich sag mal, in seiner Regelzone die 50 Hertz hält, sondern dass man auch versehen dann irgendwie die hundertfache Menge hat, mit der man natürlich dann noch nicht mehr sprechen kann, sondern es einen voll digitalen Prozess geben darf und auch muss natürlich. Und dann natürlich das Netzpaket. Da haben wir auch am Mittwoch drüber gesprochen. Synchronisierung des Anlagenzubaus mit dem Netzausbau, wo ich denke, okay, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt politisch korrekt einführe. Also ich habe ja persönlich total viele Freunde und auch Bekannte bei SA Netz, wo ich immer denke, die machen da einen guten Job. Punkt. Da kommt jetzt kein Aber und nichts, sondern ich habe das Gefühl, die geben sich Mühe, dass die Energiewende funktioniert und die hängen sich da rein und SA Netz, in meiner Wahrnehmung, baut Schleswig-Holstein das ganze Netz neu. Ich habe da mal ein Bild gesehen, das war netterweise mal ein Vortrag bei uns im Projektmanagement vom Peter Gruchalla, der hat eine Abbildung gezeigt, es wird einfach alles neu gebaut. Und ich dachte, okay, gut, also SA Netz krempelt alles auf links und die sind da richtig mit Elan dabei. Und es gibt so ein paar Themen, wo ich dann schon damals als externer Projektleiter für Redispatch 2.0 das Gefühl hatte, okay, da ist SA Netz im E.ON-Konzern dann irgendwie ein Interessent und es gibt andere Interessenten, die es anders sehen. Und dann wird auch also teilweise die Transparenz in der Kommunikation ein bisschen eingeschränkt, wo ich dachte, okay, was ist hier los? Und der Michael Stern, ein Kollege aus Regensburg, glaube ich, hat ein tolles, was heißt tolles, also hat ein Video gemacht, wo er tatsächlich zum Ausdruck bringt, es kann ja wohl nicht sein, dass wir jetzt im Falle von E.ON einem Unternehmen, was anscheinend um die 50 bis 60% der Verteilnetze in Deutschland betreibt, das Tempo der Energiewende übergeben. Und das kann natürlich wirklich nicht sein. Also da bin ich bei und sage, okay, wenn man im Grunde, ich gebe diesen Spruch, irgendwie zum Gärtner machen, das kriege ich nicht zusammen, irgendwie den Bock oder so zum Gärtner machen, genau, den Fall hätten wir da, weil die Verteilnetzbetreiber vielleicht ja gar nicht so ein ganz großes intrinsisches Interesse daran haben, dass die Energiewende total schnell vorangeht, weil das für die ja mega stressig ist. Ich sehe das ja bei den Kollegen der SNS, was die da alles machen müssen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, Umspannwerke bauen pro Jahr, was sie wahrscheinlich früher in 20 Jahren gebaut haben. Das ist alles stressig für die. Das ist mega anstrengend. Und wenn man im Grunde das Tempo jetzt denen da auferlegt, das kann in meiner Welt nur in die Hose gehen. Und ich habe das Gefühl, dass das BMWi im Augenblick eher so, ich habe es mal formuliert, kurzfristig entlasten will, als diese Transformation, die notwendig ist, strukturiert angehen will. Und da haben wir echt viele Herausforderungen, weil wir bräuchten eigentlich viel mehr Digitalisierung. Wir sammeln hier über diese Smart Meter, intelligente Messsysteme seit Jahren und dümpeln da jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir gerade sind, bei 3% rum oder sowas. Weil wir müssen ja im Grunde, für mich eigentlich klar, die Verbrauchsseite dynamisieren, dass wir irgendwo die Fahrzeuge, die Elektrofahrzeuge dann laden, wenn es losgeht. Auch da habe ich eine Zahl am Mittwoch beigehabt. Mittlerweile werden weltweit einfach ein Viertel der Neuzulassungen sind elektrisch. Sicherlich noch nicht in Deutschland, aber da geht es hin. Und auch wenn man guckt, wo die Energiewende gerade stattfindet, das ist halt in China. Die haben uns da links und rechts und oben und unten überholt. Die bauen da die Erneuerbaren aus. China hat mehr Investitionen in Erneuerbare in den letzten 3 Jahren gehabt, als die ganze andere Welt zusammen. Und das machen die sicherlich nicht, weil China jetzt hier der Oberklimaschützer ist oder sowas. Also wäre ja auch nett, aber ich glaube nicht, dass das das Hauptmotiv ist. Die wollen sich halt unabhängig machen. Die wollen sich resilient aufstellen. Und ich bin wieder beim Franz Alt, wenn das jedes Land machen würde, dann wäre das Thema durch. Und wir können ja jetzt im Grunde das ja sogar umdrehen und sagen, okay, wir kaufen jetzt ja die billigen PV-Paneele aus China, das, wo früher immer gesagt wurde, ja, wir Deutschen finanzieren jetzt mit unserer EEG-Umlage, dass die Dinger billiger werden und dann irgendwie exportiert werden können. Ja, aber jetzt können wir das Spieß ja umdrehen, kaufen einfach die billigen Dinger aus China und legen los. Und beim Thema, da möchte ich mal kurz drauf eingehen, Digitalisierung und Flexibilisierung ist es ja deswegen so wichtig, dass wir da reinkommen, weil ich habe dieses Beispiel gebracht mit den Erdbeeren. Ich habe jetzt einen starken landwirtschaftlichen Hintergrund und da ist es ja auch nicht so, dass man im Grunde die Erdbeeren zu jeder Jahreszeit irgendwie für 3 € die Schale kauft, sondern die 3 € pro Schale, die gehen im Sommer, wenn Erntezeit ist, wenn im Grunde die da aus allen Nähten platzen und die Erdbeeren da auf den Feldern fertig werden, dann gibt es so ein Schälchen für 3 €. Wenn man zu Weihnachten ein Schälchen Erdbeeren haben will, ist doch auch klar, dass es dann nicht für 3 € möglich ist, sondern das muss dann irgendwo aus einer anderen Weltregion hierher kommen, muss mit einem Flugzeug transportiert werden, weil die Dinger sich ja gar nicht so lange halten, oder muss irgendwo künstlich produziert worden sein. Und dann kostet so ein Schälchen halt nicht 3 €, sondern kostet das 10 €. Und beim Strom haben wir immer den Ehrgeiz, ja, das muss ja immer alles 3 € kosten oder vielleicht 5 € oder sowas, rund um die Uhr immer gleich. Und das finde ich nicht richtig. Und allein auch die Erdbeerhersteller, also ich finde die Analogie total passend, die haben ja sich auch überlegt, ja, wie schaffen wir es denn, dass wir nicht nur im Grunde irgendwie 3 Wochen im Sommer da unsere Erdbeeren verhökern können und dann im Grunde so einen Peak aufbauen, wo keiner weiß, wohin damit. Das haben wir ja bei der Solarenergie ehrlicherweise jetzt auch häufiger, dass da gerade um die Osterzeit, wo im Grunde dann schon die ersten großen sonnenreichen Tage kommen, wo dann auch die Temperaturen noch kalt sind, das heißt, die Dinger, also die PV-Anlagen noch richtig guten Wirkungsgrad haben und dann auch viel produzieren, dass man gar nicht weiß, wohin damit. Das haben sich die Erdbeerbauern auch überlegt, wie kriege ich diesen Peak auseinandergezogen? Und die haben natürlich jetzt angefangen, dass sie dann mit so Folien arbeiten, dass dann da schon gefühlt, ich übertreibe ein bisschen, Anfang April die ersten Erdbeeren fertig sind und dass aber auch Sorten gezüchtet worden sind, wo man gesagt hat, okay, die reifen erst ganz, ganz spät. Das heißt, wir schaffen es bis in den September hinein, die Erdbeeren hinzubekommen. Wer das wirklich interessiert, ich habe da mal von Karls Erdbeerdorf einen Podcast gehört, ich glaube, im OMR-Podcast, da hat er das mal beschrieben, wie er da gefühlt aus 3 Wochen, weiß ich nicht, wie viel er hingekommen hat, 20 Wochen oder sowas geschafft hat, wo sie tatsächlich Erdbeeren verkaufen können. Und das ist ja auch was, was wir bei in der Energiewirtschaft sehen, dass wir natürlich auf der Angebotsseite gucken, wie man es mit Batteriespeicher besser auseinanderbekommt, dass man im Grunde auch die Nachtstunden abdeckt. Aber ich bleibe bei dem Beispiel, auch bei den Erdbeeren ist es so, zu Weihnachten gibt es einen anderen Preis. Und das darf es tatsächlich da auch geben. Und dafür brauchen wir natürlich Digitalisierung, dass dann wirklich diese frei steuerbaren Verbraucher, E-Fahrzeug, Wärmepumpe, die zwei Klassiker, mit einem kleinen Wärmespeicher natürlich vielleicht auch noch, dass die einfach besser angesteuert werden können und auch alles automatisiert funktioniert. Und wir nicht uns jetzt über irgendwelche anderen Sachen wieder Gedanken machen, die überhaupt nicht relevant sind, dass wir jetzt irgendwie den Ausbau reduzieren und uns überlegen, wie wir da das langsamer hinbekommen, weil ein Blick nach China zeigt, dass die noch viel schneller als wir ausbauen. Sicherlich haben die da auch andere Strukturen, was den Netzausbau angeht. Da wird nicht nachgefragt, wenn da irgendwo eine Stadt, die viele Menschen da beheimatet, umgezogen werden muss. Und ich glaube auch, dass das praktisch etwas ist, was wir in Deutschland jetzt nicht komplett verändern sollten. Ich glaube schon, dass es sinnvoll ist, die demokratischen Strukturen natürlich beizubehalten, wenn es darum geht, Interessensträger zu hören und auch deren Argumente zu hören, weil das halte ich schon für extrem wichtig. So, jetzt habe ich noch einen Spruch da hingeschrieben. Manchmal habe ich echt das Gefühl, dass wir beim Thema Energiewende bewusst gebremst werden, damit Energie irgendwie künstlich teuer bleibt. Also das ist auch so ein Aspekt, den ich auch schon zwei, dreimal jetzt aufgegriffen habe. Dem möchte ich ehrlicherweise nicht glauben, zumal ja auch der Sven Gabor Jansky in diesem Podcast hier vor vielen Jahren mal gesagt hat, er geht eigentlich davon aus, dass Energie irgendwann umsonst sein muss. Na klar, weil im Grunde spätestens, wenn wir den Fusionsreaktor haben, der immer noch 30 Jahre dauert, aber auch mit den normalen Erneuerbaren, werden wir doch irgendwann Energie im Überfluss haben, dass im Grunde das nichts mehr kostet und wir aus der Energie auch alles andere herstellen können, sodass wir auch, er ging so weit tatsächlich zu sagen, gar kein Geld mehr brauchen, weil wir im Grunde alles im Überfluss haben. Und da hänge ich manchmal so ein bisschen, wahrscheinlich gibt es dann doch Interessensgruppen, die sagen, nee, das ist eigentlich nicht so gut. Wenn hier alles im Überfluss ist, dann kann man ja im Grunde die Wirtschaft auch gar nicht mehr in der Form aufrechterhalten, alles blöd. Das ist aber nochmal was für eine Folge, Podcast-Folge. Vielleicht brauche ich da auch mal einen Interviewgast, der sich da in die Richtung mal ein bisschen mit beschäftigt hat, was zu machen. Ich bin am Ende, zum Glück hat die Nase gehalten, dass ich da nicht wieder angefangen habe zu bluten. Ich hatte ja schon größte Befürchtungen, hatte mir schon extra Taschentücher mitgenommen. Gebt mir gern Kommentare, ob die Folge jetzt zu emotional war. Das mit dem Krieg und Frieden treibt mich aber tatsächlich jetzt aktuell schon um. Und ich bin gespannt auf eure Rückmeldung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.